Ja, willkommen bei Philocast. Hi Jörg, schön, dass du da bist.
Hallo Marcel.
Unsere heutige Sendung geht um das Thema des Internets, beziehungsweise ums Internet selbst. Da wäre natürlich jetzt die Frage, was ist das Internet?
Also von der Wortbedeutung kann man sagen, Internet meint einfach das Zwischennetz. Internet als inter, lateinisch zwischen und net eben Netz. Also es ist eine Struktur der Verbindung von Informationen, könnte man sagen, ja.
Okay, und könntest du vielleicht noch auf den Unterschied zwischen Intra und Internet gehen, weil es gab ja schon sehr früh Intranetze im Militär oder Ähnlichem.
Genau, also das Internet, wie wir es heute kennen, ist aus einem Intranet hervorgegangen. Ein Intranet ist ein Netz, was abgekapselt ist, was nicht mit anderen Netzen kommuniziert oder in Verbindung steht. Und aus so einem regionalen, lokalen Intranet, einem abgeschlossenen Netz, ist dann immer mehr ein weit verzweigtes Netz entstanden, was dann eben heutzutage Internet genannt wird.
Ja, also da kommen wir ja zum Thema der Eigenschaften des Internets zu sprechen. Also es scheint ja im Unterschied zum Intranet sehr offen zu sein. Gibt es andere Tendenzen, die das Internet irgendwie mit sich bringt?
Ja, also du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Offenheit, Weitläufigkeit, Unbegrenztheit, prinzipielle Unbegrenztheit und die Tendenz, Äußeres, Neues zu integrieren und aufzunehmen. Also man muss sich das vorstellen wie so ein großes Pilzgeflecht, was sich immer weiter ausdehnt und eben nirgendwo Halt macht. Das ist einerseits eine sehr positive Sache, aber natürlich auch in der gewissen Hinsicht eine problematische, weil wo sind die Grenzen? Das Internet schluckt alles. Und ist die Information jetzt wirklich nötig oder sollten wir sie nicht vielleicht besser draußen lassen, ne?
Also Selektierung.
Genau, also Stichwort Informationsflut. Ich mache jetzt oben rechts nochmal einen Link rein zu der Themensendung im Seminar über Information, was es eigentlich ist. Also es ist ein Informationsgeflecht, was in sich selbst jetzt mal nicht die Struktur enthält, Wichtiges und weniger Wichtiges zu unterscheiden. Das ist eine problematische Dimension des Internets. Da wird nicht qualitativ gewichtet.
Mich interessiert auch so ein bisschen die Frage, ob das Internet an sich intelligent ist. Mhm. Und dazu gehören ja bestimmte Eigenschaften wie, man kann irgendwas erkennen, man kann etwas begreifen, verstehen, man kann vernetzen, was das Internet ja kann, aber auch irgendwie empfinden und vor allem auch selektieren. Würdest du also sagen, das Internet ist intelligent oder inwiefern ist es intelligent?
Also man kann jetzt zumindest in einer gewissen Analogie von einer Form von Denken sprechen im Internet, nämlich das vernetzte Denken oder das assoziierende Denken. Und zwar wird das realisiert durch die Struktur des Hyperlinks oder des Hypertextes genau. Hypertext bedeutet, dass bestimmte Begriffe oder Informationen verwiesen sind an ähnliche, verwandte Informationen. Das kennt man alles aus der Wikipedia-Struktur, wenn man da so blaue unterlegte Begriffe hat. Und das ist total hilfreich, weil plötzlich merke ich, oh, diesen Begriff kannte ich auch nicht. Jetzt klicke ich mal da drauf und werde unmittelbar direkt verlinkt. Und das ist eben auch noch so ein Charakteristikum des Internets.
Unmittelbar, obwohl es ja ein Medium ist.
Genau, Medium heißt ja eigentlich Vermittlung. Und eigentlich bedeutet Medialität, dass es mehrere Schritte bedarf, um wohin zu kommen. Aber das Internet ist eben das Medium, was unmittelbar ist. Also die Vermittlung, die unmittelbar ist. Ein bisschen paradox scheinbar. Aber man könnte auch sagen, das Internet ist nicht nur irgendein Medium, sondern es ist das Medium schlechthin, der Inbegriff des Mediums. Darauf hat Hubert Dreyfus, auf den wir in der letzten Sitzung eingegangen sind, ich mache oben rechts einen Link rein, hingewiesen. Es ist also wirklich der Inbegriff des Mediums und zwar deswegen, weil es die Bedingungen schafft, die Grundlage schafft, um überhaupt zu vermitteln. Es ist die Grundstruktur der Vermittlung.
Ja, also sehr interessantes Paradoxon und dennoch anscheinend ist es irgendwie logisch. wir haben ja jetzt auch den Unterschied gemacht, dass das Internet Tendenzen zum Denken hat, irgendwie Denkstrukturen hat. Wie sieht es denn damit aus? Inwiefern kann uns das Internet beim Denken helfen? Könntest du da kurz was sagen? Also ist es hilfreich? Oder?
Ja, also wie immer gibt es zwei Seiten. Also einmal ist es total hilfreich, weil wir von einem Begriff auf den nächsten springen können. Begriffshopping oder Begriffsspringen eben. Und uns so wie eine Weltkarte ganz neue Gebiete erschließen können. Nur ist dieses Erschließen nicht ganz analytisch. Also wir wissen dann manchmal gar nicht am Anfang, wo wir am Ende rauskommen. Wir erkunden das einfach mal recht spielerisch, ne? Springend, hüpfend. Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt das analytische Denken, das Zergliedern, sondern eher das Assoziieren des großräumigen, holistischen, also groß zusammenhängenden Erkunden von Informationen. Und das ist natürlich auch problematisch. Man kann sich verlieren im Internet. Und man kann sich nicht mehr konzentrieren. So geht es jedem, wenn man mal auf Wikipedia ist, man landet am Ende wo ganz anderes, weil so viele interessante Hyperlinks sich hier anbieten, ja, geklickt zu werden.
Ja. Da fällt mir nur ein Kommentar ein, sozusagen. Damals beim Fernsehen ist es ja so gewesen, dass man sich sehr berieselt hat. Man konnte nicht wirklich, man hat 26 Programme oder irgendwas und dann konnte man sich da entscheiden, aber das war's auch. Das Internet hat jetzt die Funktion geboten, sich wirklich zu entscheiden, hey, das will ich. Und ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Information.
Genau, guter Punkt. Also das Internet macht den Nutzer, die Nutzerin sehr autonom, selbstbestimmt, welche Informationen er oder sie bekommen möchte. Wie du richtig sagtest, wir hatten vielleicht durchaus 100 Programme, manchmal Satellitenfernsehen und so weiter, aber wir waren darin dann doch angewiesen auf die jeweilige Sendung. Und wenn man jetzt das mal vergleicht mit YouTube, ich kann ganz gezielt nach Interessenschwerpunkten suchen und finde was, was auf mein Interesse jetzt zugeschnitten ist.
Das Problem dabei ist dann aber wieder, dass man durch diese Algorithmen, die einem bestimmte Dinge wieder empfehlen, total in der Blase bleibt.
Genau, das ist ein Problem. Also die automatischen Suchvorschläge, die auch auf künstlichen neuronalen Netzen basieren, die führen dazu, dass, wenn man einmal sich was interessiert hat, immer wieder mit verwandten Themen konfrontiert wird, im Sinne eines Angebots. Und das hängt natürlich auch mit dem Hypertext zusammen. Aber das führt dazu, dass wir dann nicht mehr offen sind unter Umständen für andere gegenteilige Perspektiven. Und wie du richtig sagtest, mit der Metapher der Blase, wir können nicht mehr außerhalb dieser Blase herausschauen und verstricken uns vielleicht auch dann in etwas. Ne? Das hat sowas von Ideologie auch an sich.
Ja, also voll gut. Ich finde, jetzt haben wir so das Strukturelle vom Internet haben wir jetzt beschrieben und gut analysiert. Oder ja, wir haben es halt jetzt gut, wir haben es analysiert. Und die Frage nach etwas Lebensnaherem, ist es denn ein Grundbedürfnis, das Internet? Du hast ja Beispiele vielleicht dafür. Ja.
Es ist, man könnte wirklich sagen, es ist zu einem neuen Grundbedürfnis geworden, wie fließend Wasser, Elektrizität, Licht und Wärme. Es sind in einer Wohnung. Vor 50 Jahren war Elektrizität ein tolles Gimmick, wenn man das hatte in der Wohnung, ne? Oder vor 100 Jahren, sagen wir mal. Ne? Begann ja gerade die Elektrifizierung. Ne? Wärme und fließend Wasser, das war natürlich auch was Tolles. Aber mittlerweile ist es so, mittlerweile wollen wir das Internet auch noch haben, wie so ein Wasserhahn, aus dem irgendwas rauskommt oder Strom. Ne? Und das zeigt einfach, das Internet ist nicht nur was Modulares, eine Zusatzoption, die wir dazu buchen, sondern das Internet hat eine Grundstruktur, eine Basis, auf der überhaupt dann erst was anderes ansetzen kann. Und deswegen könnte man das Internet auch als eine Art transzendentale Struktur bezeichnen, als die Bedingung der Möglichkeit von Medialität im konkreten Sinne.
Also man kann ja sagen, dass Wasser, Wasserstrom, Wärme so ein bisschen zu die Bedingungen der Möglichkeit gegeben haben, dass wir eine Kultur aufbauen, eine neue Kultur.
Genau, sind die Grundkoordinaten, die Grundbausteine oder Grundstrukturen, damit darauf was Neues entstehen kann. Und genauso ist es im Internet auch. Die ganzen Start-ups und so weiter und so fort, die klinken sich in das Internet ein, die nutzen das wie so einen fruchtbaren Boden, auf den sie was säen. Mhm. Und involvieren sich dort und nutzen das als so eine Plattform, eine Basis, auf der dann Neues auftreten kann.
Und ist es wirklich was Neues? Weil wir sind ja auch auf der Suche nach dem Begriff der Digitalität, also einer digitalen Kultur, einer dritten Natur. Ist es was Neues, würdest du sagen, im Unterschied zu Wasser und Strom?
Ich würde schon sagen, ich würde das wirklich als eine Neuentwicklung ansehen, die unsere gesamte Welt, unsere Informationskultur revolutioniert. Ich bin der Meinung, das Internet ist eine Revolution. Und zwar eben deswegen, weil es etwas ist, was weltweit, na World Wide Web, sagt er schon, es umspannt die ganze Welt, macht auch vor der Welt nicht Halt, andere Sterne, andere Planeten, alles kann damit einbezogen werden. Und es macht uns unabhängig von Raum und Zeit. es ist grundsätzlich egal, von wo aus wir ins Internet gehen, solange wir natürlich Strom haben, das heißt, es gibt eine gewisse Abhängigkeit von anderen Grundstrukturen, aber es ist völlig irrelevant, wo wir das tun und wir erreichen die Information in Sekundenbruchteilen und wir können uns Informationen von anderen Teilen der Welt holen, ohne gewisse Privilegien dazu genießen zu müssen. Das heißt, das Internet hat auch eine gewisse demokratische Struktur. Es hat aber auch wiederum, Schattenseite, eine gewisse anarchische Struktur. Thema Darknet, Thema Datenklau, Hacking, Trojaner, aber auch eben Urheberschutzrechte, File-Sharer und so weiter und so fort. Das führt uns eben zu dieser Frage, wo muss man diesem grenzenlosen Netz Grenzen setzen? Und diese Grenzen können in ganz verschiedener Hinsicht gesetzt werden. Zum einen epistemisch oder ontologisch, also in dem Sinne, dass wir uns zurechtfinden müssen in der Flut dieser Informationen. Wir müssen selektieren und das kann man auch nur machen, indem man gewisse Grenzen setzt. Also Suchmaschinen werden ganz wichtig, Suchalgorithmen. Man kann künstliche neuronale Netze auf das Internet ansetzen und dann natürlich auch moralische Grenzen. Also wo hört es auf mit der Meinungsfreiheit? Kann ich im Internet alles sagen, was ich will? Man muss ja bedenken, dass man das häufig auch anonym sagen kann. Also eine weitere spannende Frage ist auch die nach unserer Identität. Es gibt zwar sowas wie eine IP-Adresse, die man rausfinden kann, aber eine IP-Adresse ist nur eine Nummer und wer sich genau dahinter verbirgt, das weiß man häufig nicht. Wobei, ein anderer Punkt noch, Marcel, ganz kurz, dann kommst du wieder dran. Wir hatten das auch im Seminar gesagt. Das Internet kann man so beschreiben, dass es durchaus eine Form von Individualisierung vorlässt. Nämlich, wir sind das, nach dem wir suchen. Unsere gesammelten Suchanfragen charakterisieren uns als Individuen ziemlich gut. Und hier stellt sich dann wieder die ethische Frage, wer sammelt die Daten und was macht der oder die mit unseren Daten?
Ja, danke. Eine Sache, die jetzt ich noch anfügen möchte zu deinem Redefluss, der äußerst interessant war, ist nämlich die Frage nach der Realität. Also wir hatten Individualität das und Anonymität, dass das ja möglich ist, aber was mit Realität und Virtualität?
Also das sind zwei Begriffe, auf die wir in der nächsten Sitzung natürlich noch zu sprechen kommen werden, das wirst du noch sagen. Aber Virtualität ist ein interessanter Begriff, der sowas wie auch künstliche Welten bezeichnet, zum Beispiel Avatare, wenn man sich Pseudonyme gibt, wenn man in Computerspielen oder auch in Chatforen eine neue Identität annimmt, dann ist die Frage, inwiefern ist diese Identität wirklich? Und dann ist man sehr schnell geneigt zu sagen, sie ist überhaupt nicht wirklich, sie ist nur virtuell oder illusionär. Und das sehe ich anders. Also ich würde sagen, selbst virtuelle Identitäten, also Identitäten, die jetzt nicht in unserem normalen Leben jetzt physikalisch, leiblich verkörpert auftreten, haben eine eigene Realität, weil wir damit auch etwas bewirken. Also wieder Thema kausale Kräfte. Und wir können damit auch Geld machen. Wir können in Computerspielen seltene Gegenstände zu Euros oder Bitcoins oder sowas auch immer machen. Und das zeigt mir, dass es halt nicht nur eine bloße virtuelle Währung ist, sondern das ist eine Währung, die eine eigene Realität hat.
Ja, voll gut. Ja, das Letzte wäre die Frage nach, verleitet das Internet zum Bösen?
Ja, das Böse ist natürlich ein spannendes Thema und natürlich auch ein sehr starker Begriff. Ich würde jetzt erstmal allgemein nur vom Unmoralischen sprechen. Und auch hier, denke ich, kann man sagen, das Internet verleitet zum Guten, zum Moralischen, aber auch natürlich zum unmoralischen Handeln. Und jetzt ist die spannende Frage, inwiefern es im Internet neue Formen des moralisch Guten und neue Formen des Unmoralischen oder moralisch Bösen gibt. Gut, sicherlich in dem Sinne, dass man demokratischer ist, dass man viel mehr Menschen partizipieren lässt, dass man zum Beispiel auch gewisse Abstimmungen vornehmen lässt gewisse Aufrufe über das Internet machen kann, dem sich viele Leute anschließen können. Das ist eine Möglichkeit der demokratischen Partizipation. Moralisch problematisch ist es sicherlich im Internet, wenn man das Darknet sich anschaut, dann, dass man eben häufig seine Identität nicht richtig preisgeben muss und dass man vielleicht auch im Internet sich verlieren kann in den Untiefen des Netzes. Das ist dann auch eine große Herausforderung an den Nutzer, eine Medienkompetenz zu entwickeln. Und deswegen würde ich auch den Kritikern des Internets immer entgegenhalten, das Internet an sich ist weder gut noch böse, noch schlecht, noch ist erstmal neutral. Es ist eine Möglichkeit, eine Chance und es kommt darauf, was wir daraus machen. Und deswegen braucht halt jeder und jede, die ins Internet gehen, eine Medienkompetenz. So wie eben jeder und jede, die eine Kreissäge oder einen Hammer bedient, eine gewisse Kompetenz mit diesem Werkzeug benötigt, sonst haut man sich auf den Daumen.
Ja, damit ist eigentlich auch schon die Frage beantwortet, die ich ein bisschen ans Publikum richten wollte. Wer ist schuld, Mensch oder Medium? Hast du in gewisser Weise beantwortet. Vielleicht haben die Zuhörer auch noch irgendwelche Punkte, die sie in den Kommentaren auf YouTube reinschreiben konnten oder uns persönlich anschreiben über die Mail, die da verlinkt ist. Vielen Dank, ist auf jeden Fall sehr spannend. Die nächste Sitzung, das nächste Thema ist Virtualität und ich freue mich drauf, Jörg, es war schön, vielen Dank.
Ja, danke Marcel.